gibt Situationen im Leben, da werden wir aufgerufen, einmal innezuhalten und nachzudenken. Vielleicht bist du schon mal ganz knapp nur einem Unfall entkommen. Oder du warst spazieren und wärst beinahe in die Tiefe gestürzt und wurdest gerade noch in letzter Sekunde gehalten oder konntest dich irgendwo festhalten. Es sind solche Momente, wo plötzlich tausend Gedanken dir durch den Kopf gehen und du denkst, was wäre passiert, wenn ich nur ein bisschen schneller gewesen wäre. Wenn ich nur eine Minute früher hier gewesen wäre oder nur einen Meter weiter abseits abgerutscht wäre, wo kein Halt gewesen ist. Was wäre passiert, wenn ich diesem Unglück nicht so knapp entkommen wäre? Hast du solche Momente mal erlebt? Ich glaube, ich kann mehrere aufzählen in meinem Leben, wo ich erstmal merke, oh, das Herz pocht und der Blutdruck steigt und du fährst an den Straßenrand oder setzt dich in einen Baum und reflektierst, was ist eigentlich gerade passiert? Ist das echt? Ist mir das wirklich gerade passiert? In solchen Momenten ist es, als wäre die Hand Gottes zum Greifen nah. Als hätte er einfach in seiner Macht so sichtbar und kräftig eingegriffen, um zu retten, um zu helfen, um irgendwie vor einer Katastrophe zu bewahren. Natürlich wirkt Gott nicht immer so. Er wirkt nicht immer so, dass wir gerade so in letzter Minute vor Schaden bewahrt werden. Nein, manchmal greift er in einer Weise ein, die wir nicht verstehen, wo wir Schaden erleiden, wo wir Verlust erleiden. Aber manchmal, da greift er in so dramatischer Weise ein, als würde er uns in letzter Sekunde vor einem Abhang zurückziehen und wir gerade noch auf festem Boden stehen. Dabei wirkt Gott jeden Tag in seiner guten und weisen Vorsehung. Nichts ist ihm verborgen. Nichts rutscht ihm aus den Händen. Nichts kommt für ihn unerwartet. Nichts überrascht Gott. Nichts. Und dennoch lässt Gott es manchmal zu, dass ein Unglück wie vor unserer Nase vorbeirauscht. Und wir denken, puh, das war wirklich eng. Was wäre passiert, wenn Gott mich hier nicht im letzten Moment bewahrt hätte? Das hätte ganz schön schief gehen können. Kennt ihr solche Momente? Solche Momente, wo das Unglück wie so ein Zug direkt vor euch vorbeirauscht. Gottes Vorsehung ruft zur Buße. Das ist unser Thema heute Morgen. Es geht darum, wie wir reagieren auf das bewahrende und weise Handeln Gottes in unserem Leben. Wir befinden uns in unserer Predigtserie durch das erste Buch Mose in Kapitel 27. 1. Mose, Kapitel 27. Und genau genommen befinden wir uns gerade im Zelt von Isaak. Jakob hat sich als Esau verkleidet, um den Segen des Erstgeborenen zu empfangen. Isaak wollte eigentlich den älteren Bruder Esau diesen Segen weitergeben, obwohl Gott bereits erklärt hatte im Voraus, dass der Jüngere von Gott erwählt war, nicht der Ältere. Aber da Isaaks Sinne getrübt waren, er war fast blind, erkannte er die Täuschung Jakobs nicht. Und während Esau nach einem Wildtier jagte, um seinem Vater einen leckeren Braten zuzubereiten, erschlich sich Jakob als Esau verkleidet den Segen Isaaks. Nun, unser Predigttext handelt nun von den Ereignissen direkt danach. Aber unser Predigttext, er betont diesen spannenden, zeitlich absolut knappen Ablauf. Kein Krimi-Autor hätte es sich spannender ausdenken können. Die ganze Geschichte, sie war wirklich eng. Beinahe wäre es zu einem Desaster geworden. Schlagt mal mit mir auf, 1. Mose 27, und wir lesen die Verse 30 bis 46. 1. Mose 27, ab Vers 30. Und es geschah, sobald Isaak geendet hatte, Jakob zu segnen. Ja, es geschah, als Jakob gerade eben von seinem Vater Isaak hinausgegangen war. Da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd. Und auch er bereitete einen Leckerbissen, brachte ihn zu seinem Vater und sagte zu seinem Vater, »Mein Vater, richte sich auf und esse von dem Wildbret seines Sohnes, damit deine Seele mich segnet.« Da sagte sein Vater Isaak zu ihm, »Wer bist du?« Er sagte, »Ich bin dein erstgeborener Sohn, Esau.« Da erschrak Isaak mit großem Schrecken über alle Maßen und sagte, »Wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat, das ich von allem gegessen habe, bevor du kamst und ich ihn gesegnet habe? Er wird auch gesegnet bleiben.« Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und er sagte zu seinem Vater, segne mich, auch mich, mein Vater. Er aber sagte, dein Bruder ist mit Betrug gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sagte er, heißt er darum Jakob, weil er mich nun schon zum zweiten Mal betrogen hat, mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen? Und er sagte, hast du mir keinen Segen aufbehalten? Da antwortete Isaak und sagte zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben. Und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Da sagte Esau zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte zu ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem der sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater. Dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Als nun der Rebekka die Worte ihres älteren Sohnes Esau berichtet wurden, da sandte sie hin, rief ihren jüngeren Sohn Jakob und sagte zu ihm, siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich erschlagen. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme und mache dich auf, flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran, und bleib einige Tage bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Und Rebekka sagte zu Isaak, ich bin des Lebens überdrüssig. Wegen der Töchter Hets, wenn Jakob auch eine Frau wie diese nimmt, von den Töchtern Hets, von den Töchtern des Landes, was sollte mir dann noch das Leben? Gottes Vorsehung ruft zur Buße. Und der Text beschreibt, wie eng es hier war. Isaak beendet gerade so den Segen über Jakob. Jakob tritt gerade eben aus dem Zelt. Genau dann kommt Esau von der Jagd wieder. Das war eine Frage von Sekunden, Minuten vielleicht. Das war ganz schön knapp. Um ein Haar wäre die Situation völlig eskaliert. Da hat nicht viel gefehlt. Diese Erklärung, sie soll uns Leser fühlen lassen, wie gefährlich die Situation war und wie gnädig Gott hier bewahrt hat. Und in gewisser Weise erkennen das auch alle Beteiligten hier. Doch wir erfahren hier drei unterschiedliche Reaktionen auf dieses Eingreifen Gottes. Darauf, dass Gott es gerade so gewendet hat, dass Esau kam, als Jakob gerade aus dem Zelt geschritten ist. Erstens, der Schrecken Isaaks. Die erste Reaktion, von der wir erfahren, ist die Reaktion Isaaks. Und es ist eine heftige Reaktion. Ich lese nochmal ab Vers 32, da sagte sein Vater Isaak zu ihm, wer bist du? Er sagte, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Da erschrak Isaak mit großem Schrecken über alle Maßen und sagte, wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat, dass ich von allem gegessen habe, bevor du kamst und ich ihn gesegnet habe? Isaak erschrak. Er erschreckt sich. Nicht so wie wenn ein Luftballon hinter einem platzt und man kurz zusammenzuckt. Nein, Mose beschreibt diesen Schrecken in der stärksten Form. Isaak erschrak mit einem großen Schrecken und zwar über alle Maßen. Es ist ein Schrecken, der ihn zum Zittern und zum Beben bringt, was durch Mark und Bein dringt. Er wird durchgeschüttelt, sein ganzer Körper. Er ist richtig erschrocken. Nun, worüber ist Isaak erschrocken? Ja, er ist erschrocken über die Dreistigkeit Jakobs, dass er ihn tatsächlich so ins Angesicht gelogen hat. Er hatte doch mehrfach gefragt, bist du wirklich mein Sohn Esau? Bestimmt war Isaak erschrocken über diese Dreistigkeit von Jakob. Und er ist erschrocken über seine eigene Schwachheit, dass er tatsächlich auf das Schauspiel hereingefallen ist, dass er seinen einen Sohn nicht von dem anderen unterscheiden konnte. Aber wisst ihr, der eigentliche Schrecken ist noch ein anderer. In diesem Moment erschrickt Isaak über sich selbst und er wird sich der Hand Gottes bewusst. Er bemerkt auf einmal, ich habe versucht, den Bundessegen Gottes auf Esau zu legen, obwohl Gott doch Jakob als Segensträger bestimmt hat. Er ist erschrocken, dass er geplant hat, den Segen Gottes jemanden zu geben, den Gott nicht segnen wollte. Und er ist erschrocken, wie Gott eingegriffen hat. Isaak ist in seinem Innersten erschrocken darüber, wie er so gegen Gottes Willen und gegen Gottes Wort vorgehen konnte. Aufgrund von seiner eigenen persönlichen Sympathie, von seiner eigenen Neigung, von seinen eigenen Gefühlen gegenüber Esau. Er ist erschrocken, weil er die Souveränität Gottes erkennt in diesem Moment, die sich seinem Eigenwillen hier entgegengestellt hat. Mose beschreibt diesen Schrecken auch, als die Söhne Jakobs in 1. Mose 42 den silbernen Becher in Benjamins Getreidesack finden. Und dann heißt es, da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Hier ist das gleiche Wort. Sie sahen einander mit Schrecken, sie sahen einander erschrocken an. Ein Schrecken, der sie vor das Handeln Gottes stellt. Was hat Gott uns da angetan? Oder am Berg Sinai in 2. Mose 19, da gebraucht Mose auch dieses Wort, als er schreibt, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Das gleiche Wort. Sie zittern vor Schrecken über diese Demonstration der Macht und der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes. Isaak hält inne. Er war fast blind. Er wurde getäuscht. Er wusste nicht einmal, wer es war, der zu ihm kommt. Aber auf einmal sieht er klar, und zwar geistlich klar, Gott hat mir widerstanden. Oh, was habe ich vorgehabt? Was habe ich da eigentlich vorgehabt? Er erschrickt, er ist entsetzt über sich selbst, er zittert vor der Souveränität Gottes, die so eingegriffen hat in sein Leben. Johannes Calvin, er kommentiert hier: Hier leuchtet der Glaube, der im Herzen des heiligen Mannes stark gedämpft erschien, wiederum auf und sprüht neue Funken, denn dieses Erschrecken stammt aus dem Glauben. Dieses Erschrecken stammt aus dem Glauben. Wisst ihr, als ich 16 oder 17 Jahre alt war, da lernte ich mal einen Mann kennen, der mir anbot, an einem Handel teilzuhaben. Ein krimineller Handel, ein illegaler Handel. Aber ich war gelockt und von dem schnellen Geld und der scheinbar geringen Mühe. Und ich dachte, das ist ein gutes Angebot. Da profitiere ich von. Und wir verabredeten also eine Zeit und einen Treffpunkt. Und er wollte mir ein Paket überreichen, was ich dann wiederum woanders hinbringen musste. Und an diesem Zeitpunkt und an diesem Treffpunkt war er nicht da. Und ich versuchte, ihn wieder und wieder anzurufen, aber er ging nicht an sein Telefon. Und ich ärgerte mich und ich dachte, er hätte mich versetzt, er hätte mich getäuscht, vielleicht hat er diesen Handel mit jemand anderem gemacht, der jetzt davon profitiert. Und ich trauerte dieser guten, einmaligen Gelegenheit hinterher. Noch an dem Abend rief der Mann mich an. Und er sagte, ein anderer Kollege, der mir das Paket bringen sollte, er wurde angefahren auf einem Feldweg, auf dem normalerweise nie ein Auto fährt. Ein Weg, den sie bewusst gewählt haben, weil da nie was los ist. Und just auf diesem Feldweg wird er angefahren. Und die Person, die den Schaden verursacht hat, bestand darauf, die Polizei zu rufen. Die Polizei wurde gerufen und das Paket wurde konfisziert. Und die ganze Aktion war vorbei, bevor sie angefangen hat. In dem Moment ging ein Schrecken durch meinen ganzen Körper. Könnt ihr euch das vorstellen? In diesem Moment wurde mir bewusst, wie kräftig und wie wunderbar der Herr mich vor einer großen Sünde bewahrt hat. Sogar gegen meinen Willen. Und so geschieht es hier bei Isaak. Er erschreckt mit großem Schrecken über alle Maßen darüber, was er an sich selber gerade vorhatte. Und wie mächtig und wie kräftig Gott in sein Leben eingegriffen hat, um ihn vor dieser Sünde, vor diesem Unrecht zu bewahren. Der Beweis dafür, dass es ein Schrecken aus Glauben ist, ist das, was er sagt. Ist euch aufgefallen, was er sagt? Er fragt ja erst, wer war es denn, den ich gesegnet habe? Wer ist denn da zu mir gekommen? Und dann hält er inne. Er weiß die Antwort schon. Er weiß ganz genau, was passiert ist. Aber er gibt eine bemerkenswert entschlossene Aussage. Er wird auch gesegnet bleiben. Er wird auch gesegnet bleiben. Warum sagt er das? Weil es Tradition ist, dass man Segnungen nicht mehr ändern darf? Ist es wie bei den Medern und Persern, dass erlassene Gebote nicht verändert werden können? Und das ist nicht der Grund. Isaak merkt, Jakob wird gesegnet bleiben, weil Gott es ist, der diesen Segen bestimmt hat. Weil Gott hier eingegriffen hat und seinen Segen auf Jakob gewendet hat und nicht auf Esau. Er wird auch gesegnet bleiben, trotz des Betrugs. Jakob wird gesegnet bleiben, weil Gott Isaaks und Esaus eigenwilligen Plan durchkreuzt hat. Er wird gesegnet bleiben, denn Gott bereut seine Berufung nicht. Und im nächsten Kapitel wiederholt Isaak und erweitert diesen Segen ganz bewusst gegenüber Jakob. Er gibt Jakob nochmal ganz bewusst und ausdrücklich, explizit den Segen Abrahams. Darum merken wir hier, Der Schrecken Isaaks ist nicht nur ein Schrecken über den Betrug. Es ist ein Schrecken aus Glauben. Gott stellt sich hier ihm entgegen. Und er merkt, das hat Gott getan. Er erkennt, wen Gott gesegnet hat, der wird auch gesegnet bleiben. Und wenn auch alle Menschen dagegen angehen wollen und alle Pläne und alle Listen, oh, was Gott plant, das führt er aus. Und dann verändert sich auch Isaaks Verhalten. Isaak nimmt nämlich seine Rolle als geistlicher Familienvater wieder rechtmäßig ein. Und er bestätigt nicht nur, dass Jakob gesegnet bleiben wird, sondern er redet nun geistlich, wie es einem Familienvater, einem gläubigen Familienvater entspricht. Auf der einen Seite rügt er Jakobs Sünde. Dein Bruder ist mit Betrug gekommen. Ja, es wird nicht einfach alles schön gemalt, alles irgendwie unter den Teppich gekehrt. Ja, Isaak sieht sowohl Gottes Eingreifen und ist erschrocken darüber, aber er sieht auch Jakobs Fehler. Wir haben in der letzten Predigt das kommentiert, dass auch Jakob gesündigt hat an dieser Stelle. Doch dann, nachdem Esau wieder und wieder auf ihn eindrängt, segnet Isaak Esau. Aber es ist eigentlich kein richtiger Segen, es ist mehr ein Fluch als ein Segen. Aber er verkündet ihm, was ihn und seine Nachkommenschaft in der Zukunft erwartet. Und das ist beeindruckend. Er sagt nicht, ach ja, Esau, ich wünsche dir auch Gutes und du wirst es schon packen, glaub nur an dich selbst, folge deinem Herzen, irgendwie so solche Phrasen. Nein, er verkündet ihm etwas Prophetisches. Siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Nun, auf der einen Seite ist hier keine Rede von Gott. Er sagt nicht, Gott gebe dir, Gott segne dich, Gott schenke dir. Wie bei dem Segen Jakobs. Esau wird ein Leben führen ohne die besondere Gunst Gottes. Er wird nicht das gesegnete Land bewohnen, sondern sich vom Schwert ernähren, vom Schwert leben, das heißt durch Raub und durch Kampf. Das erfüllte sich. Esau blieb ein kriegerisches Volk. Und er wird auch seinem Bruder untergeben sein. Die Herrschaft über das Land und die geistliche Autorität fällt allein Jakob und seiner Nachkommenschaft zu. Das Einzige, was Esau zugesagt wird, ist, dass seine Nachkommen sich eines Tages von der politischen Herrschaft Israels lösen können. Isaak redet hier prophetisch, er weissagt über die Zukunft. Esau wird keinen Anteil an dem Segen haben. Sein einziger scheinbarer Gewinn ist die zeitliche Loslösung von den Nachkommen Jakobs. Isaak liebte Esau. Es wird mehrfach betont. Er war ihm herzlich verbunden, er wünschte ihm Gutes. Er liebte ihn mehr als Jakob. Doch nachdem er durch Gottes Handeln gründlich zurechtgerüttelt wurde, bestätigt er entschlossen den Segen Jakobs. Aber er spricht auch durch den Geist Gottes klar aus, was Esau erwartet. Esau, der gottlos ist. Gottes Vorsehung ruft zur Buße. Isaak erschrickt und er erkennt seinen Fehler und er verändert sein Reden und sein Handeln. Er lässt sich von Gott gebrauchen und redet im Glauben. Das ist die Auswirkung des Schreckens Isaaks. Zweitens, das Geschrei Esaus. Wie sieht es bei Esau aus? Auch seine Reaktion ist heftig. Interessanterweise wird es fast mit denselben Worten und auch in der gleichen Satzstruktur wiedergegeben. Die Reaktion von Esau genauso wie die Reaktion von Isaak. Vers 34 heißt es, als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater, segne mich, auch mich, mein Vater. Während Isaak erschrak mit großem Schrecken über alle Maßen, schreit Esau mit großem Geschrei über alle Maßen. Hier wird nur Erschrecken mit Schreien ausgetauscht. Aber das Wort für groß, was dann auch hier mit laut übersetzt wird, ist genau dasselbe und auch die Beschreibung über alle Maßen. Und die Satzstruktur ist die gleiche. Der Satzbau und die Wortwahl ruft uns also dazu auf, diese beiden Reaktionen miteinander zu vergleichen. Der Geist Gottes, er ruft uns auf, vergleicht mal die Reaktion von Esau mit der Reaktion von Isaak. Es sind beides heftige Reaktionen. Beides ist groß und über alle Maßen. Da ist keiner von den beiden, der sagt, ach ja, ich gehe damit ganz cool um. Außergewöhnliche Gefühlsregung. Esau, dieser starke, rohe Mann, ein mächtiger Jäger, ein Mann des offenen Feldes, er bricht in bitteres Geheule aus, wie ein Kleinkind. Stellt euch das mal vor. Seht ihr nicht, wie sehr Esau gebrochen ist, wie traurig und getroffen er ist, wie wichtig ihm nun endlich der Segen Gottes ist? Das muss seine Bekehrung sein, oder? Hier wendet er sich doch endlich zum Herrn mit bitterem Flehen, mit Weinen. Schaut doch nur. Das ist doch ein geistliches Wirken in seinem Herzen, oder? Hört doch, dieser große, dieser haarige Mann, wie er weint. Seht nur sein tränenverschmiertes Gesicht, seine Tränen laufen durch seinen Bart. So muss doch wahre Buße aussehen, oder? Nein. Nein. Und das ist eine häufige Täuschung auch in unseren Tagen. Esaus Trauer hat nichts mit geistlicher Erkenntnis zu tun. Esaus Trauer, Esaus Weinen hat nichts mit gottgewirkter Buße zu tun. Isaak ist erschrocken vor dem Herrn. Aber Esau klagt nur um seinen verlorenen Vorteil. Esau trauert aus gekränktem Stolz wegen einer verpassten Chance. Es ist zugegeben herzergreifend. Wir empfinden Mitleid mit ihm. Ja, er wurde getäuscht. Er wurde betrogen. Und eigentlich handelte er in diesem Kapitel wesentlich vorbildlicher als sein Bruder Jakob. Er tut genau das, was sein Vater von ihm verlangt. Und nun ist er enttäuscht. All sein Gewinn, den er sich erhofft hatte, ist dahin. Er hatte gedacht, mit dem Segen kann er ein einfacheres Leben führen, ein bequemeres Leben, ein erfolgreiches Leben. Aber weder seine Vorbereitung für den Segensempfang noch seine Trauer über den verlorenen Segen sind in irgendeiner Weise geistlich oder vom Glauben an Gott bestimmt. Esau, er vergeht hier in Selbstmitleid. Er weint wegen seiner Selbstliebe, wegen seinem Stolz, nicht weil er vor dem Wort Gottes sich beugt. Unsere Welt ist voll von diesen oberflächlichen Tränen. Voll davon. Und wie leicht lassen wir uns täuschen und denken, oh, das muss wahre Buße sein. Kommt, wir sollten ihn taufen. Seht ihr nicht, wie er geweint hat? Wir Menschen, wir können die Konsequenzen und das Leid der Sünde betrauern und bereuen. Und trotzdem bleiben die Motive unseres Herzens und unsere falsche Begierde die gleichen. Wir bereuen nur die Konsequenz, aber nicht unsere Schuld und unsere Frechheit gegen Gott, was unsere Sünde bedeutet. Wir bereuen, erwischt worden zu sein, aber nicht, dass wir auf dem Weg waren, zu sündigen. Jesus sagt, die Hölle wird voll Heulen und Zähneknirschen sein. Voll davon. Kein Heulen der Buße. Kein Heulen, oh, ich würde es mir gerne nochmal anders überlegen. Ich erkenne plötzlich meine Sünde. Nein, ein Heulen des Selbstmitleids. Ein Jammern darüber, dass sie sagen, ich will es nicht wahrhaben. Ich hasse die Gerechtigkeit Gottes. Die Hölle ist voll von Heulen und Zähneknirschen. Woher wissen wir, dass Esaus Weinen nicht geistig ist? Nun an dem, was er sagt und tut. Zum einen gibt er nur Jakob die Schuld. Heißt er darum Jakob, weil er mich nun schon zum zweiten Mal betrogen hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen? Ja, Jakobs Verkleidungsspiel war falsch. Aber der Verkauf des Erstgeburtsrechts war Esaus Schuld. Mose kommentierte damals, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Er war bereit, vor Gott zu schwören, dass er es für eine Linsensuppe Jakob verkauft. Es bedeutete ihm überhaupt nichts. Er hat es verkauft. Und ehrlicherweise gehörte der Segen zum Erstgeburtsrecht. Er macht hier zwei verschiedene Dinge daraus, um Jakob die Schuld zu geben. Aber er sieht sein eigenes Versagen, seine eigene Haltung, seine eigene Verachtung des Segens Gottes überhaupt nicht. Aber hier ist er in Tränen aufgelöst. Er findet überhaupt kein Wort von seiner eigenen Schuld, sondern er sieht nur die Fehler der anderen. Er sieht nur, wie er betrogen wurde, wie alle Umstände gegen ihn sind, wie alle anderen etwas falsch gemacht haben. Sein Vater Isaak und sein Bruder Jakob. Das ist keine Buße. Freunde, das ist keine Buße. In der 91. Frage in unserem kleinen Katechismus, da heißt es, was ist die Buße zum Leben? Und hört einmal die Antwort. Die Buße zum Leben ist eine rettende Gnade, durch die ein Sünder aufgrund wahrer Sündenerkenntnis und ergriffen von Gottes Barmherzigkeit in Christus, von Gram und Hass gegen seine Sünde erfüllt, sich von ihr zu Gott bekehrt, mit dem vollen Vorsatz und Streben nach neuem Gehorsam. Wir sehen nichts davon bei Esau. Keine Sündenerkenntnis. Kein Streben nach neuem Gehorsam. Keine Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes. Und in Hebräer 12, Vers 17 haben wir einen inspirierten Kommentar. Einen inspirierten Kommentar. Denn ihr wisst, dass er, Esau, auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er ihn, ich glaube, das bezieht sich hier auf den Segen, obgleich er ihn mit Tränen eifrig suchte. Er fand keinen Raum zur Buße. Klarer können wir es nicht finden. Ja, er suchte den Segen mit Tränen, aber er suchte Segen ohne Buße, ohne Umkehr, ohne Sündenerkenntnis, ohne Abkehr von der Sünde, ohne Hinkehr, ohne Hinwendung zu Gott und seiner Barmherzigkeit. Und außerdem fordert er den Segen ohne jede Erkenntnis. Segne auch mich, mein Vater. Hast du mir keinen Segen aufbehalten? Hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Es geht Esau nicht um geistlichen Segen, denn der ist einzigartig. Den gibt es nicht in unterschiedlichen Graden und unterschiedlichen Formen. Es ist nur ein Segen, der hinweist auf Christus. Esau hätte wahren Segen erhalten können. Wisst ihr warum? Isaak hat zu Jakob gesagt, die dir fluchen, seien verflucht. Und die dich segnen, seien gesegnet. Die dich segnen, seien gesegnet. Hier ist die Möglichkeit für Segen für Esau. Segne deinen Bruder. Erkenne seinen Segen. Ordne dich seinem Segen unter und du wirst gesegnet sein. Esau kann nur Segen empfangen, wenn er sich Jakob, dem Gesegneten, unterordnet und seinen Segen freudig anerkennt. Das ist der Weg zum Segen für Esau. Doch Esau fordert einen Segen getrennt von Jakob. Einen eigenen Segen für sich allein, ohne Beugung, ohne Dienst vor seinem Bruder. Hast du nur diesen einen Segen? Ich will einen anderen Segen. Ich will meinen eigenen Segen. Vater, segne mich jetzt. Und Isaak weissagt ihm nur dies. Sein Leben wird ein Leben beständigen Kampfes sein. Und ja, eines Tages wird er sich politisch von Jakobs Joch befreien. Das geschah auch tatsächlich unter König Joram Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Aber wisst ihr was? Das ist auch alles. Kein geistlicher Segen, keine Gunst Gottes, keine Hoffnung über diese Welt hinaus. Der Segen Esaus ist der Fluch der Gottlosen. Die in dieser Welt vielleicht noch in der allgemeinen Gnade Gottes ein bisschen Freiheit, ein bisschen Erfolg, ein bisschen Kraft, ein bisschen Macht erleben. Das ist all der Segen. Wie es die Puritaner sagten, diese Welt ist der ganze Himmel der Gottlosen und die ganze Hölle der Gläubigen. Und Esaus Reaktion ist, er plant den Mord an seinem Bruder Jakob. Noch irgendwelche Fragen über seine Gesinnung? Noch irgendwelche Fragen über die Motive seiner Tränen? Sein Herz ist erfüllt von Hass und Zorn und der einzige Weg, wie er seinem Grimm besänftigen kann, scheint darin zu bestehen, dass er Jakob umbringt. Er will nur noch warten, bis Isaak gestorben ist. Nach der Trauerfeier, nach der Beerdigung erschlägt er seinen Bruder. Das ist sein Plan. Gottes Vorsehung ruft zur Buße. Isaak und Esau planten, dass der Segen auf Esau kommt, entgegen dem Wort Gottes und entgegen dem Schwur Esaus. Aber Gott greift ein in seiner Vorsehung. Und Esau, wie reagiert er? Er zerfällt in Selbstmitleid und Rachepläne. Er bleibt für das Handeln Gottes völlig unempfindlich. Er schreitet sogar noch tiefer in seiner gottlosen Gesinnung und schreckt nicht vom Mord zurück. Und zuletzt noch drittens, der Plan Rebekkas. Zuletzt erfahren wir noch von Rebekka. Sie hatte die List der Verkleidung geplant von Jakob. Sie hatte diese ganze Intrige begonnen. Sie hatte schon gehört, wie Esau mit Isaak gesprochen hatte und hat das alles in die Wege geleitet. Und nun ist Jakob nur sehr knapp der Katastrophe entkommen. Gerade so hat er den Segen bekommen. Ja, er wurde gesegnet. Aber die Sache ist nicht vorbei. Rebekka hat ihre Informanten offensichtlich auch im Zelt Esaus, ihre Spitzel. Vielleicht war es ein Diener, der gehört hat, wie Esau den Mord an Jakob plant. Wie reagiert Rebekka? Erkennt sie, wie gefährlich ihre List war? Erschrickt sie wie Isaak und lernt mehr auf Gott zu vertrauen als auf ihre eigene Strategie und auf ihre eigene Weisheit? Nein. Rebekka glaubt dem Wort Gottes. Ja, sie glaubte daran, dass Gott Jakob ersehen hat als Segenserben. Aber selbst diese Situation, wo beinahe alles in einem großen Unfall endete und durch den Betrug eine neue Gefahr entsteht, die sogar Jakobs Leben bedroht, bleibt Rebekka in ihrer Gesinnung. Sie bleibt dabei, Pläne zu schmieden. Als sie von Esaus Racheplänen hört, da bleibt sie bemerkenswert kühl. Sie hat nämlich schon einen nächsten Plan. Sie schickt Jakob zu ihrem Bruder. Nun, das ist verständlich angesichts der Bedrohung. Aber wisst ihr, es gab einen Grund, warum Abraham einen Knecht nach Haran sandte und nicht Isaak. Denn er wollte, dass der Gesegnete im Land bleibt. Der Segenserbe sollte im Land bleiben. Und Gott hat es auch gegenüber Isaak betont und wiederholt. In Zeiten der Hungersnot. Bleibe in diesem Land. Bleibe in diesem Land. Jakob soll das verheißene Land aber nach Rebekkas Plan verlassen und nach Haran fliehen wegen den Mordplänen Esaus. Doch anstatt diesmal aufrichtig mit Isaak ihrem Mann zu sein, manipuliert sie erneut. Sie täuscht Isaak erneut. Sie begründet die Notwendigkeit, dass Jakob nach Haran gehen soll, nicht mit den Mordplänen von Esau, sondern sie begründet es mit den schrecklichen kananäischen Ehefrauen. Und dabei wird sie ziemlich theatralisch. Isaak, du musst Jakob nach Haran schicken, damit er dort eine Frau findet. Nicht wie eine dieser Hethiterinnen, sonst will ich nicht mehr leben. Oh, sonst ist mir das Leben nicht mehr wert. Rebekka weiß, dass Isaak mit seinen Schwiegertöchtern auch nicht zurechtkommt. Mit den Hethiterinnen, den Kananäern. Aber der eigentliche Grund ist ja offensichtlich, dass Esau Jakob erschlagen will. Und Rebekka scheint es lieber nicht zu erwähnen. Sie bleibt bei ihren Plänen, bei ihrer Strategie, bei ihren Lösungen, bei ihren Listen. Vielleicht befürchtet sie, ihre eigene Rolle könnte mit zum Vorschein kommen, wenn sie jetzt hier alles aufdeckt. Sie bleibt also in ihrer Gesinnung. Gott greift ein in seiner Vorsehung. Und Rebekka bleibt in ihrer Einstellung. Sie glaubt an Gott, ja. Sie glaubt seinem Wort, ja. Aber sie vertraut auf ihre Strategie und auf ihre eigenen Lösungswege. So wie das Verkleidungsspiel mit dem Segen funktionierte, so wird bestimmt auch der nächste Plan aufgehen, wie sie es sich wünscht. Sie beruhigt Jakob. Die Zeit heilt alle Wunden, ist im Grunde das, was sie sagt. Ach Esau, der wird seinen Grimm schon irgendwie runterschlucken. Gib ihm mal ein paar Tage, dann hat er schon vergessen, was du ihm getan hast. Es wird nicht lange dauern. Sie sagt, ein paar Tage. Ein paar Tage. Dann hat sich Esau beruhigt. Und dann sagt Rebekka, dann schicke ich dir einen Boten, dass du aus Haran wieder zurückkommen kannst. Sie sucht keine Versöhnung, sondern sie will das Problem fortwischen. Komm, einmal ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist schon alles vergessen. Auf diese Weise will sie sicherstellen, dass sie nicht beide Söhne verliert. Der eine totgeschlagen, der andere verstoßen oder selbst bestraft. Doch wisst ihr was? Dieser Plan scheiterte. Aus den wenigen Tagen wurde was für eine Zeit. Wisst ihr das? 20 Jahre. 20 Jahre. Musste Jakob aus dem verheißenen Land fliehen. 20 Jahre. Und wisst ihr noch? Rebekka schickte nie einen Boten. Sie schickte nie einen Boten. Und allem Anschein nach sah sie Jakob nie wieder. Sie bekam die Enkelkinder wohl nie zu Gesicht. Jakob und Esau, sie begraben irgendwann Isaak gemeinsam. Der lebte noch länger, als er es selber dachte. Aber von Rebekka ist nicht mehr die Rede. Tatsächlich sind diese Verse die letzte geschichtliche Erwähnung von Rebekka. Später erfahren wir nur noch, dass sie im Grab Abrahams und Sarahs und Isaaks auch begraben war. Im selben Grab, in Machpela. Die letzte Erwähnung von Rebekka. Gottes Vorsehung ruft zur Buße. Rebekka kehrt nicht vom Glauben ab. Aber sie bleibt trotz dieser so gefährlichen Situation und trotz diesem Handeln Gottes dabei, praktisch mehr auf ihre eigenen Pläne und ihre eigenen Lösungen zu vertrauen, als auf das Wirken Gottes. Und dadurch, dass es einmal scheinbar gut ging und scheinbar geklappt hat, bleibt sie in ihrer Einstellung. Und darum sehen wir, es ist manchmal Gnade, wenn sich Gott uns entgegenstellt. Dass er uns nicht so belässt, wie wir sind. Dass nicht alles funktioniert und gelingt, wie wir uns das vorstellen. Rebekka erfährt hier beim zweiten Mal die traurigen Konsequenzen. Wir wollen einige Lehren daraus ziehen. Zum einen, es gibt keinen Segen ohne Buße. Es gibt keinen Segen ohne Buße. Lass dich warnen. Esau forderte einen Segen für sich, aber ohne Buße, ohne seine Sünde zu erkennen, ohne Beugung vor Gott oder Menschen. Doch es gibt keinen anderen Segen, keinen zweiten Segen, keinen wahren Segen ohne Buße und Glauben. Jesus Christus ist der vollkommene und endgültige Segensträger. Und viele wollen mit großem Geschrei und tränenreichen Emotionen Hilfe von Gott und Bewahrung und Erfolg und Glück und Heilung. Aber sie wollen ihre Sünden nicht bekennen. Und sie wollen Christus nicht gehorchen. Sie wollen seinem Wort nicht folgen. Ja, Christus ist gestorben. Er hat den Fluch der Sünde getragen, indem er unsere Stellung angenommen hat am Kreuz von Golgatha. Und er hat den vollen Segen Gottes empfangen. Und er gibt diesem Segen jedem, der wahrhaftig seine Sünden bekennt und zu Christus kommt. Wer zu Jesus kommt, den stößt er nicht hinaus. Er gibt Segen für dich. Es gibt Segen für dich. Nur lass deinen Stolz fahren. Bekenne deine Sünden. Beuge dich vor Jesus Christus. Erkenne seine Gnade und deine eigene Unwürdigkeit. Erkenne seine Heiligkeit und Gerechtigkeit und deine Sünde. Und es gibt Segen für dich. Aber wer Christus hasst und seine Sünde liebt wie Esau, für den bleibt kein Segen übrig. Als nur vielleicht ein bisschen Machtdemonstration, ein bisschen Freiheit, wie es im Psalm 2 heißt. Lasst uns von uns werfen, seine Bande. Die wollen nicht unter dem Joch Gottes sein. Und ja, Gott lässt es zu in diesem Leben, dass so manche Menschen scheinbar an Kraft groß werden, scheinbar eine Freiheit genießen, scheinbar Ansehen. Aber es ist eine Freiheit, dass Gott dich dahin gibt in deine Sünden. Eine Freiheit, die dich nur noch schneller laufen lässt an den Ort, wo ewig Heulen und Zähneknirschen ist. Das heißt Schmerz und Hass. Solange es Zeit ist, tue Buße und ergreife die Barmherzigkeit Gottes. Es gibt keinen Segen ohne Buße. Es gibt keinen Segen ohne Buße. Aber es gibt gnädige Barmherzigkeit in Christus. Wer ihn segnet, der wird gesegnet. Und eine zweite Anwendung, eine zweite Lehre. Gott gebraucht Christen trotz Zeiten der Schwachheit und Sünde. Siehst du das hier in diesem Text? Nun lass dich schrecken. Isaak war so von sinnlichen Freuden und emotionalen Neigungen betäubt, dass er sein geistliches Amt und die Kraft des Glaubens so sehr vernachlässigte und dabei war, einen großen Fehler zu begehen, gegen das Wort Gottes. Doch Gott handelt. Er handelt nach seinem guten Ratschluss, den niemand wehren kann. Wir Menschen können Gottes Willen nicht zunichte machen. Oh nein, Gott regiert souverän. Aber wisst ihr, was das Schöne an unserer Stelle ist? Gott gibt auch Isaak nach seiner Zeit der Schwachheit nicht auf, sondern er versetzt ihm einen kräftigen Schrecken durch Mark und Bein. Aber dann gebraucht er ihn erneut, um das Wort Gottes prophetisch zu verkünden. Ist das nicht eine Hoffnung für dich? Für mich ist es ein großer Trost. Ich weiß, ich bin oft wie Isaak, dass ich mich blenden lasse, dass ich mich täuschen lasse. Aber ich bin dankbar für einen reformierenden Schrecken Gottes, wo er eingreift und mich durchschüttelt und sagt so, und jetzt diene mir. Und jetzt diene mir neu. Das ist eine Ermutigung. Wenn du von deinen eigenen Fehlern überführt bist, tue gründlich Buße. Lass dich schrecken. Aber sei nicht hoffnungslos. Gott kann dich dennoch gebrauchen. Ja, Gott liebt es gerade auch, zerbrochene Herzen zu gebrauchen. Zu seiner Ehre. Und auch wenn du für eine Zeit lang fast wie blind umhergehst, Gott kann dich erleuchten durch seinen Geist und gebrauchen in seiner Kraft. Und eine letzte Lehre. Gläubige können in falschen Einstellungen verharren. Lass dich prüfen. Rebekka war das Handeln Gottes nicht erschreckend genug. Sie blieb unbewegt, sie blieb unverändert in ihrer eigenen Lebensweisheit. Prüfe dich vor Gott, bete ernsthaft, wie es in Psalm 139 heißt, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Es gibt viel Leid und Kummer, auch im Leben von Christen, die nicht Glaubensprüfungen und Bewährungsproben sind, sondern schlicht der Ertrag und die Konsequenz ihrer falschen, unbußfertigen Wege. Schlicht das Ergebnis ihrer eigenen Weisheit, ihrer eigenen Pläne. Und auch Gläubige können in falschen Einstellungen verharren. Aber Gottes Vorsehung ruft uns immer wieder neu auf zur Umkehr. Gottes Vorsehung ruft zur Buße. So wollen wir uns prüfen vor dem Angesicht Gottes. Dazu helfe uns der Herr. Amen.